ARD. Radio 1. Die Profis. Mit Hendrik Schröder.
Einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen zum Wissenschaftsmagazin Die Profis auf Radio 1. Wir sprechen heute darüber, was wir von Hummeln über unsere Entscheidungsfindung lernen können, ob wir abends besser Fette oder lieber Kohlenhydrate essen sollten und auch darüber, warum ein europäisches Gebirge in Bulgarien sehr wahrscheinlich aus einem Stück Afrika besteht. Und noch über zwei, drei Sachen mehr aus der aktuellen Welt der Wissenschaft. Ich würde gerne am Anfang der Sendung, wie immer bei den Profis, mit Ihnen spielen. Unser Scannerspiel, was folgendermaßen funktioniert. Ich spiele Ihnen die tatsächlichen oder vermeintlichen Ergebnisse dreier aktueller Studien vor. Und Sie raten dann, ist das richtig, ist das falsch, was da erzählt wird. Wenn Sie das korrekt machen, gewinnen Sie, wenn Sie das dreimal richtig machen, ein Buch. Und zwar das Liebesleben der Vögel vom Vogelexperten Ernst Paul Dörfler. Ich habe mir so fest vorgenommen, gar keine Wortwitze jetzt zu machen über das Liebesleben der Vögel und den Vogelexperten. Das ist ein Buch über treue Amseln, ja, Meisen mit Vaterkomplex, polygame Wachteln. Ernst Paul Dörfler hat es geschrieben, 288 Seiten, kostet normalerweise 13 Euro. Und wenn Sie Lust haben, beim Scannerspiel mitzumachen, dann können Sie das so bekommen. Und wenn Sie dann noch in die letzte Runde gehen, dann können Sie noch ein Abo von Zeitwissen gewinnen. Also lohnt sich mitzumachen.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel.
Guten Morgen nach Strausberg. Hallo Christa.
Hallo.
Christa, Sie interessieren sich für Vögel und haben angerufen, um das Buch zu gewinnen, das Liebesleben der Vögel, oder haben angerufen, überhaupt mal irgendwas zu gewinnen oder einfach nur mitzumachen?
Also alle drei Gründe stimmen, aber ich interessiere mich sehr für Vögel.
Ein Buch über treue Amseln, Meisen mit Vaterkomplex und polygame Wachteln, ja. So der Untertitel. Hat man sofort Lust, das zu lesen, oder?
Genau. Mhm.
Können Sie gewinnen, wenn Sie die drei Scanner, die ich für Sie habe, richtig erraten, richtig liegen, ob es richtig oder falsch ist, was wir da behaupten? Und dann gibt es auch noch die Zusatzrunde. Sie kennen das wahrscheinlich ja, als Hörerin. Mhm. Mhm. Okay, Christa, wollen wir loslegen? Richtig ja. oder falsch ist die Frage.
Froschquaken ist wetterabhängig. Die Paarungsrufe von Fröschen hängen stark von der Temperatur ab. Ein Forschungsteam der Universität in Kalifornien hat sich die Rufe der Amphibien genauer angehört. Dabei stellte das Team fest, je wärmer es wird, desto schneller und flüssiger wird das Quaken. Das kommt bei den Weibchen besonders gut an. Anhand der Rufe erkennen sie, wann der richtige Zeitpunkt ist, zu den Brutplätzen zu kommen. Denn der Fortpflanzungserfolg hängt davon ab, wie warm es ist. Durch den Klimawandel beginnen die Frösche jetzt allerdings früher im Turbomodus zu quaken.
Tja, Christa, ist das richtig oder falsch? Kann das sein, Froschquaken ist wetterabhängig?
Also ich würde spontan sagen, ja.
Und es ist richtig, denn die männlichen Frösche sind als erste an den Teichen. Da warten sie auf die Weibchen zur Fortpflanzung und die Frösche quaken dann schneller, wenn die Teiche erwärmt sind, weil das dann auch die Weibchen anlockt. Und wurde an Laubfröschen untersucht, ist richtig. Und Sie haben Ahnung, Christa.
Hört sich logisch an.
Dann ready for the next one, wa?
Yes. Mhm.
Kinder spielen ohne Anweisungen besser zusammen. Kinder spielen besser miteinander, wenn Eltern offene Anregungen wie "Geh zusammen spielen" geben, statt konkreter Vorgaben. Forschende der Universität Cambridge haben hierzu Kinder im Alter von 6 bis 8 Jahren zu zweit entweder frei zusammenspielen lassen oder ihnen eine konkrete Aufgabe gegeben. Das Ergebnis? Kinder, die sich noch nicht kennen, fühlen sich beim freien Spiel stärker verbunden. Bekommen sie hingegen eine gemeinsame Aufgabe, wie etwas zusammen zu zeichnen oder zu bauen, spielen Kinder oft nebeneinander statt miteinander.
Tja, Kinder spielen besser zusammen, ne? Also, ich weiß es nicht. Spielen besser miteinander, wenn Eltern offene Anregungen wie "Geh zusammen spielen" geben, statt konkreter Vorgaben. Was denken Sie?
Naja, ich denke, könnte beides richtig sein, aber ich neige dazu, dass es vielleicht stimmt, dass sie kreativer sind, wenn man ihnen nicht eine Einschränkung gibt.
Ja, da meinen Sie, dass das stimmt.
Aber wenn sie sich nicht kennen, könnte auch sein, dass sie Es ist vielleicht eher, wenn sie sich kennen, aber sie sagten ja, wenn sie sich nicht kennen. Aber dann könnte es sein, dass dann eine Aufgabe ihnen hilft. Also deswegen sage ich ja 50-50. Ne?
Ja, 50-50. Welchen Noker nimmt man dann? Ich weiß es nicht. Also Kinder, die sich noch nicht kennen, fühlen sich beim freien Spiel stärker verbunden. Bekommen sie hingegen eine gemeinsame Aufgabe, wie etwas zusammen zu zeichnen oder zu bauen, spielen Kinder also oft nebeneinander statt miteinander. Kann das sein, also, ja oder nein?
Die sich nicht kennen, da würde ich sagen, das stimmt nicht.
Es stimmt nicht. Nicht befreundete Kinder haben eine höhere Verbundenheit, wenn sie eine konkrete Spielidee bekommen. Sie hören einander mehr zu und interagieren miteinander. Also, zweiter Scanner, auch richtig von ihm beantwortet. Christa, wir gehen in die Zielgerade. Der nächste, bitte.
Mini-Dinosaurier ernährte sich von Ameisen. Bei Dinosauriern denken viele zuerst an furchteinflößende Urzeitriesen. Dabei gab es auch winzige Arten. Vor rund 95 Millionen Jahren hat im heutigen Argentinien ein Mini-Dino gelebt, der weniger als ein Kilogramm gewogen hat. Laut Forschenden von der Universität in Minnesota zeigt der kleine Dino erstaunliche Ähnlichkeiten mit heutigen Vögeln. Sein Skelett deutet auf ein Federkleid, einen schnabelartigen Kopf und eine kräftige Daumenkralle hin. Neben seiner Größe gibt es noch etwas Besonderes an diesem Dinosaurier. Seine Ernährung hat aus Termiten und Ameisen bestanden.
Der Kleine. Ich finde, man hat ihn so richtig vor Augen. So ein kleiner Süßer, oder? Gerade mal ein Kilo schwer, eine kräftige Daumenkralle dabei und dann die Ameisen rein. Stimmt das?
Ich glaube, das stimmt nicht.
Stimmt nicht. Nein, es stimmt, aber der Mini-Dino, der im heutigen Südamerika lebte, gehört zur Familie der, das muss ich jetzt hier richtig ablesen, Alvaresauridae. Sie bewegten sich auf zwei Beinen, waren oft Fleischfresser. Ja, und der kleine Dino hatte tatsächlich eine Daumenkralle, hat Termiten und Ameisenhügel ausgegraben und hat dann die Larve mit der langgezogenen Schnauze herausgepickt. Mann, was machen wir denn jetzt? Jetzt haben wir das. Leider kommt dann jetzt ein Nachfolger. Muss ich mal kurz in die Regie fragen. Ja, verlosen wir das weiter. Okay, Christa, danke fürs Mitmachen. Und alles Gute bis dann. Wir gehen zu Susanne. Hi, Susanne, unverhoffte Chance. Ich grüße nach Treptow-Köpenick.
Oh, wie schön. Guten Morgen. Sonnige Grüße aus Altlinik. Ich freue mich.
Ja, ich mich auch. Oh, wie schön. Das ist doch gut, wenn das jemand zu jemandem sagt.
Und vor allen Dingen haben wir hier den ganzen Garten voller Vögel. Also wunderbar.
Wunderbar. Das Liebesleben der Vögel. Es gehört Ihnen in Buchform zwar nur, aber immerhin kann man das lesen. Und wir haben aber auch noch ein Zeitwissen-Abo für Sie, wenn Sie jetzt alles richtig machen.
Hätten wir gerne.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeitwissen. Oder verlieren alles.
Susanne, wir legen los.
Ja.
Bildschirme haben keinen Einfluss auf Sehschwächen. Lange wurde vermutet, dass viel Zeit vor Bildschirmen Kurzsichtigkeit verschlimmern könnte. Ein US-amerikanisches Forscherteam hat dies nun untersucht und entkräftet den Mythos. Ihre Ergebnisse zeigen, weder die Bildschirmhelligkeit noch der Kontrast der Bildschirminhalte beeinflussen die Augen. Selbst wer bereits kurzsichtig ist, muss keine Verschlechterung durch Bildschirmarbeit befürchten.
Das ist eine interessante Information, dass Bildschirme keinerlei Einfluss auf Sehschwächen haben. Was sagen Sie dazu, Susanne? Ist das richtig?
Ich denke, es ist falsch.
Falsch? Ach so.
Also, ja.
Ach so. Ist falsch, ist doch klar. Also Lesen auf Bildschirmen kann Kurzsichtigkeit verschlechtern. Was weiß, glaube ich, jeder über 30, der länger mal auf Bildschirme guckt, dass sich da also die Sehstärke schon verändern kann oder die Sehgenauigkeit. Die Forscher haben herausgefunden, dass vor allem das Licht des Bildschirms einen Einfluss hat. Denn wenn wir auf etwas sehr Nahes blicken, werden unsere Pupillen kleiner und in Kombination mit einer schlechten Beleuchtung kann sich der Augapfel dann verändern und man wird eben kurzsichtiger. Und Sie haben es hellsichtig gewusst, Susanne, und gewinnen das Zeitwissen-Abo und auch das Buch Das Liebesleben der Vögel.
Ach, schön.
Viel Freude damit schön. Und viel Spaß in Ihrem Garten mit all den Vögeln.
Dank.
Bis
Wir
dann.
Freuen uns.
Ciao.
Tschüss.
In Bulgarien gibt es das Rhodopengebirge, ein europäisches Gebirge. Logisch, Bulgarien liegt in Europa. Jetzt haben Wissenschaftler aber herausgefunden, das Gebirge könnte aus einem Stück des afrikanischen Kontinents entstanden sein. Wie das? Die Theorie ist, jetzt mal so wie ich sie verstanden habe, einfach gesagt, ein Stück der afrikanischen Kontinentalplatte hat sich vor Millionen von Jahren abgespalten und sich dann nach oben durch die Erdkruste gedrückt. Und daraus ist dieses Gebirge in Bulgarien entstanden. Die Idee, dass das so gewesen sein könnte, die gibt es in der Wissenschaft schon lange, aber man hat es bisher für wenig wahrscheinlich gehalten, bisher. Jetzt gibt es dazu eine neue Studie, die ganz neue Erkenntnisse liefert und die hat mitverfasst Dr. Thorsten Nagel, ist Professor für endogene Geologie und Tektonik an der TU Bergakademie Freiberg. Guten Morgen, Herr Nagel.
Schönen guten Morgen, Herr Schröder.
Herr Nagel, können Sie mir und uns das nochmal erklären, was genau da in Bulgarien passiert ist, sehr wahrscheinlich nach Ihrem aktuellen Modell?
Ja, dort wird die afrikanische Platte schon seit längerem subduziert, also die versinkt unter der europäischen Platte. Wo Platten sich aufeinander zubewegen, versinkt eine Platte unter der anderen schräg. Mhm. Und das macht sie von alleine, weil sie schwerer ist. Und das geht so lange gut, bis man kontinentale Kruste versenkt. Und die kann man ein Stück mit runter reinziehen. Aber weil die leichter ist, löst die sich dann von der Platte ab und steigt wieder auf. Und wir...
Das ist dann wie so ein Korken, oder was?
Genau. Die schwere Platte versinkt, die leichte Kruste wird runtergezogen unter die europäische Platte und dort löst sie sich ab und steigt wieder auf. Mhm. Und das ist jetzt eine mathematische Studie, die vor allen Dingen ein angewandter Mathematiker in unserer Arbeitsgruppe gemacht hat. Entschuldigung. Mhm. Und wir haben in diese mathematische Studie untersucht, wie große Mengen von kontinentaler Kruste versenkt werden können und dann wieder aufsteigen.
Okay. Und es gab doch aber diese Idee, dass das so sein könnte, wie Sie das jetzt berechnet haben, dass die Rhodopen aus der afrikanischen Kontinentalplatte entstanden sein könnten. Und die gab es doch schon vor 20 Jahren. Und viele Forschende hielten das aber nicht für glaubhaft. Warum nicht? Also was war da vorher die Grundannahme? Kann man das erklären?
Genau, also die Rhodopen liegen sehr, sehr weit weg von der Plattengrenze. Dort sind also... Die afrikanische Kruste ist hunderte von Kilometer weit unter die europäische Platte versunken und dann viele hundert Kilometer entfernt wieder aufgestiegen. Und das hat man bisher für mechanisch unplausibel gehalten. Es gibt schon seit 20 Jahren, wie Sie sagen, Daten, die darauf hinweisen, dass das Gebirge jung ist und aus Gesteinen der afrikanischen Platte besteht. Aber eben, weil das mechanisch unplausibel war, haben Leute das nicht für wahrscheinlich gehalten.
Okay, es war mechanisch unplausibel, aber Sie, beziehungsweise auch Mathematiker aus Ihrem Team, haben jetzt berechnet, ja, dass es doch möglich ist. Also Sie sind da nicht hingefahren, haben Gesteinsproben genommen und die gescannt, sondern das ist eine rein mathematische Berechnung.
Ja, das haben wir auch schon seit 20 Jahren, sammeln wir da auch schon Proben. Aber das ist jetzt eine Modellierung. Also das sind große Computermodelle, in die füttert man Naturgesetze rein. Also Kräftegleichgewicht haben Sie vielleicht schon mal gehört. Mhm. Und Materialeigenschaften, also wie Gesteine sich unter hohen Temperaturen und hohen Drücken ganz langsam verformen. Und so kann man so ein mechanisch realistisches Bild dieser Prozesse herstellen. Und dabei erlebt man manchmal Überraschungen. Ne? Bisher überlegt man sich einfach, wie stelle ich mir das vor? Aber wenn man dann Berechnungen anstellt, dann erlebt man Überraschungen, was möglich ist.
Was ich ehrlich gesagt so als Laie dabei auch so abgefahren finde, ist, dass ja die Konsequenz daraus, wenn das jetzt alles genau tatsächlich genauso ist, wie Sie das errechnet haben, ist, dass das Gebirge viel jünger ist, als man bisher dachte, oder? Und weil da habe ich gedacht, ja, das gibt's ja gar nicht, dass es immer noch so Gegenden gibt, wo wir uns so sehr vertun, wie alt das eigentlich ist.
Ja, also die Rhodopen liegen ja sozusagen auf der europäischen Seite der Plattengrenze, hunderte von Kilometern von der Plattengrenze entfernt und wurden bisher einfach als Teil von Europa angesehen. Und diese Daten, die dann darauf deuten, dass es jünger ist, die gibt es ja schon, also so absolute Altersdatierungen, dass es nur 40 Millionen Jahre alt ist, die wurden bisher einfach abgelehnt, ne? Also so ist das. Man hat ja auch die Plattentektonik lange abgelehnt, weil man sie für mechanisch unplausibel hielt. Obwohl die Daten da eine ziemlich deutliche Sprache schon gesprochen haben vor 50, 60 Jahren.
Okay. Und letzte Frage, Herr Nagel, ist das denn jetzt, was Sie rausgefunden haben, wissenschaftlich so belastbar, dass das jetzt Fakt ist? Oder ist das ein Anfang? Ist das jetzt oder eine weitere Bestätigung für eine Theorie? Wo sind wir da?
Ja, ich würde sagen, das ist eine Bestätigung dieser Daten, die da in den letzten 20 Jahren produziert worden sind. Ich glaube nicht, dass die Leute, die dort das bisher abgelehnt haben, das jetzt aufgrund von so einer Modellierung ablehnen. Solche Modellierungen, die zeigen halt, dass irgendwas mechanisch plausibel ist. Ich hoffe mal, dass es jetzt mehr Leute glauben.
Ja. Die Hoffnung und die Forschung von Dr. Thorsten Nagel, Professor für endogene Geologie und Tektonik an der TU Bergakademie Freiberg. Dazu, dass das Rhodopengebirge in Bulgarien aus einem Stück Afrika besteht. Herzlichen Dank, Herr Nagel, und ein schickes Wochenende wünsche ich Ihnen.
Vielen Dank, Herr Schröder. Ihnen
auch. Tschüss. Wir reden jetzt darüber, wie Nährstofftiming die Genaktivität im Fettgewebe beeinflusst. Denn also was wir essen, ist wichtig. Kohlenhydrate, Fette, Proteine, wie viel, wovon, in welcher Form. Darüber wird sehr viel geredet. Wenig aber darüber, wann man bestimmte Nährstoffe zu sich nehmen sollte. Und jetzt gibt es eine neue Studie des Deutschen Instituts für Ernährungsforschung in Potsdam-Rehbrücke. Und die zeigt zum Beispiel, ich glaube, ich habe das vorhin genau andersrum gesagt, aber was die zeigt, ist, Fette zum Abendbrot erhöhen die Aktivität von Entzündungsgenen im Fettgewebe. Was heißt das jetzt, dass wir dann abends doch lieber wieder mehr Kohlenhydrate essen? Aber die Kohlenhydrate wiederum sollen ja schlecht für den Zuckerstoffwechsel sein. Also ich finde, es wird nicht einfacher. Und Ernährungsmedizinerin Professor Dr. Olga Ramich wird Licht ins Dunkel bringen, denn sie ist Mitautorin der Studie. Mit ihr darf ich jetzt sprechen. Guten Morgen, Frau Ramich.
Guten Morgen.
Frau Ramich, Sie forschen ja zu Chronoernährung, so nennt man das. Also wann man am Tag was essen sollte. Kann man das allgemein mal erklären? Wofür ist das wichtig? Wann und nicht nur was?
Mhm. Vielen Dank. Das ist ja eine spannende Frage. Tatsächlich haben die Erkenntnisse letzter Jahre gezeigt, dass nicht nur wichtig, wie viel wir essen und was wir essen, sondern auch, wie wir unsere Nahrung über den Tag verteilen. Und genau das versuchen wir mit diesem neuen Forschungsbereich Chronoernährung oder zirkadiane Ernährung zu untersuchen. Und unter anderem haben wir uns gefragt, wie wirken Kohlenhydrate und Fette morgens und abends, wenn wir die konsumieren. Und so ist diese Studie entstanden.
Mhm. Und in dieser Pressemeldung zu der Studie habe ich jetzt gelesen, Sie konnten erstmals feststellen, dass die tageszeitliche Nährstoffverteilung das oszillierende und nicht oszillierende Transkriptom verändert. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, bei aller Allgemeinbildung, da war ich raus. Was heißt das?
Ja, das ist vielleicht auch nicht so einfach zu verstehen, aber erstmal zum Grundwissen, man muss ja wissen, dass unser Körper eine innere Uhr hat und diese innere Uhr ist im Prinzip überall, nicht nur in unserem Gehirn, sondern auch in unseren kleinen Zellen, in jedem Organ unseres Körpers. Und diese innere Uhr ticken Tag und Nacht und das ist so ein kleines molekularer Mechanismus und der führt dazu, dass viele, viele Prozesse in unserem Körper 24-stündige Rhythmen zeigen. Und diese innere Uhr sind hier dafür da, um unsere Physiologie und unseren Stoffwechsel an Tag-Nacht-Rhythmus anzupassen, damit wir optimal bestimmte Funktionen erfüllen können. Mhm. Zum Beispiel die Nahrungsverstoffwechselung. Genau. Und jetzt ist natürlich sehr schwierig, bei den Menschen diese 24-stündige Rhythmen zu untersuchen, insbesondere auf der Organebene. Man kann ja nicht über 24 Stunden die Proben aus bestimmten Organen nehmen. Und deswegen war diese Studie so schwierig. Und wir haben tatsächlich geschafft, zumindest über den Tag die Fettproben zu sammeln von unseren Probanden, von unseren Studienteilnehmern. Wir haben nach jeder Diät Fettproben gesammelt, morgens, mittags und abends. Und so konnten wir einschätzen, welche Gene tageszeitabhängige Schwankungen zeigen und welche nicht und wie unsere Ernährung diese Schwankungen beeinflusst. Deswegen geht es hier darum, welche Gene oszillierend und nicht oszillierend sind.
Verstehe, super gut erklärt. Vielen Dank, Frau Ramich. Jetzt weiß ich besser Bescheid. Und, aber das haben auch Ihre, die Untersuchungen, also, oder vielleicht mal dazu, wie genau haben Sie das untersucht? Über was für einen Zeitraum?
Also wir haben im Prinzip Diät vermittelt über 4 Wochen. Also die Studie war so designt, dass unsere Studienprobanden 2 Ernährungspläne folgen müssten. Erstmal ein Ernährungsplan, wo die über 4 Wochen morgens kohlenhydratreiche Mahlzeiten zu sich nehmen müssten und abends fettreiche Mahlzeiten. Und dann wurden die auf andere Diät umgeschaltet, wo die auch über 4 Wochen andersrum morgens viele Fette und abends viele Kohlenhydrate konsumiert haben. Und vor und nach jeder Diät wurden die in unserem Untersuchungs Zentrum erforscht, inklusive diese Rhythmen in Fettgewebe.
Okay, und Sie haben rausgefunden, das habe ich doch hoffentlich richtig verstanden, in der Zusammenfassung, dass so Sachen wie Diabetes, Adipositas, Schilddrüsenfehlfunktionen, vor allem kann man sich schützen, wenn man jetzt mal ganz grob gesagt abends Kohlenhydrate statt Fette isst. Ist das richtig?
Nicht so ganz. Wir haben zum Beispiel die Schilddrüsenfunktion nicht untersucht und zum Adipositas und Typ-2-Diabetes hat natürlich unsere Studie eine hohe Relevanz, aber wir haben in dieser Studie zumindest eine solche Grundlagenforschung gemacht. Das heißt, wir haben erstmal versucht zu verstehen, was passiert auf molekularer Ebene im Fettgewebe. Das kann man natürlich nicht überinterpretieren und sagen, ja, wenn dieser einzelne Gen im Fettgewebe sich verändert hat, dann hast du schon ein hohes Risiko von Typ-2-Diabetes. Es ist nicht der Fall, aber zumindest haben wir jetzt neue Erkenntnisse, dass tatsächlich, zumindest im Fettgewebe, bestimmte Prozesse nach der Fettaufnahme abends aktiviert werden. Und das war zumindest dieser Entzündungsprozess.
Das heißt, Sie sind aber jetzt noch nicht an dem Punkt, wo Sie ganz konkrete Verhaltensempfehlungen rausgeben, was ich jetzt wie, wann, wo essen sollen, sondern das ist noch gewissermaßen ein Anfang der Forschung.
Genau, diese Studie muss man dann vorsichtig interpretieren, aber wir haben andere Studien in diesem Bereich, wo wir tatsächlich gezeigt haben, dass die Leute mit dem hohen Risiko von Typ-2-Diabetes lieber Kohlenhydrate abends meiden müssen, weil wieder aufgrund von unserem inneren Uhr ist Glukosestoffwechsel nicht so effektiv abends wie morgens. Und tatsächlich, wenn man viele leicht verdauliche Kohlenhydrate abends auf sich nimmt, dann steigt der Blutzucker viel höher als nach der gleichen Mahlzeit morgens. Und deswegen ist es vielleicht eine ziemlich ungünstige Kombination, wenn man abends noch viel Kohlenhydrate konsumiert.
Ich habe ja gesagt, es wird nicht leichter, was man, was wer, wie, wann ist. Diese ganze sogenannte Molekularforschung, die Frage noch, Frau Ramich, an Menschen ist ja relativ neu und auch relativ aufwendig. Wie geht es da für Sie weiter? Was sind die nächsten Projekte, um das zu vertiefen?
Wir forschen tatsächlich zu diesem Bereich relativ intensiv und führen viele Studien. Und wir fangen beispielsweise jetzt eine neue Studie an zum Thema Intervallfasten, was auch für viele vielleicht interessant ist. Wir suchen für unsere neue Forschung Probanden mit und ohne Typ-2-Diabetes. Und wir wollen in unserer Studie testen, ob Essen früh am Tag oder spät am Tag im Rahmen von Intervallfasten effektiver hilft, Gewicht abzunehmen und Stoffwechselgesundheit zu verbessern. Und falls jemand von den Zuhörern Interesse hat, kann sich gern unsere Seite besuchen, diefe.de, und dort weitere Kontaktinformationen finden.
Also für eine neue Studie werden Probanden noch gesucht vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam-Rehbrücke. Ernährungsmedizinerin Professor Dr. Eura Ramich forscht und hat mit uns über ihre Forschungsergebnisse gesprochen. Herzlichen Dank dafür, Frau Ramich, und alles Gute für die weiteren Studien.
Vielen Dank für die Einladung.
Ciao, ciao. Die Profis gehen jetzt in die Schule. Wir reden über die Schule, genauer gesagt über schulische Leistungen. Nämlich, dass Kinder aus privilegierten Familien, dass die bessere Leistungen bringen. Das weiß man, das ist erforscht, das ist Fakt. Dass sich die soziale Herkunft aber nicht nur auf die konkreten Fähigkeiten in der Schule auswirkt, sondern auch auf die Motivation. Ja? Also darauf, wie sehr sich Kinder anstrengen, das ist neu. Und das hat eine Studie mit Schülern und Schülerinnen aus Berlin und Madrid ergeben und auch Ideen mitgeliefert, wie man Bildungschancen besser gerechter gestalten könnte. Professor Dr. Jonas Radl ist Soziologe am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und an der Universität Carlos Tercero zu Madrid und Erstautor der Studie und jetzt bei mir am Telefon. Wie schön. Guten Morgen, Herr Radl.
Guten Morgen, Herr Schröder. Danke für die Einladung.
Ich fasse noch mal zusammen. Sie haben herausgefunden, dass Kinder aus privilegierteren Haushalten sich mehr anstrengen, dass also die soziale Herkunft mit darüber entscheidet, wie sehr sich jemand bemüht. Wie misst man das? Wie misst man Anstrengung?
Also herkömmliche Ansätze haben das vorwiegend auf Grundlage von Umfrageinformationen getan. Also wie es auch in weitläufig bekannten Persönlichkeitstests so ist, basiert dann die Einschätzung der Anstrengungsbereitschaft letztlich auf der Selbsteinschätzung der Befragten. Da dieser Ansatz aber offensichtliche Schwächen hat, es gibt ja gerade bei der Anstrengung einen großen Unterschied zwischen Sagen und Tun. Und es ist häufig schwierig, sich jetzt genau mit anderen zu vergleichen, weil man kann ja auch in deren Köpfe nicht richtig reinschauen. Deshalb sind wir es also dezidiert anders angegangen. Mhm. Das ist auch eine der Hauptinnovationen unserer Schule. Und zwar ging es bei uns um verhaltensbasierte Aufgaben. Also statt die Kinder zu fragen, für wie fleißig sie sich dann selbst halten, haben wir ihnen eine Reihe von Aufgaben gestellt, die dann jeweils in 2-Minuten-Runden reale kognitive Anstrengungen verlangten. Und diese Aufgaben, das war jetzt der Clou, mussten extrem simpel und einfach gestrickt sein. Also wir wollten eben nicht, dass sie irgendwelche Fähigkeiten, Vorwissen oder Intelligenz voraussetzen, sondern eben nur, dass man sich konzentriert und anstrengt. Und so konnten wir eben am realen Verhalten der Kinder ablesen, wie weit sie bereit sind, sich anzustrengen.
Okay. Und Sie haben das ja mit Schülerinnen und Schülern in Deutschland und Spanien gemacht. Macht das einen Unterschied, ob Madrid oder Berlin oder Hauptsache Italien oder...
Nein, in dem Fall, und das ist dann aus wissenschaftlicher Sicht sehr, sehr, sehr beruhigend, wenn die Befunde eben robust sind, auch über Landesgrenzen hinweg. Das hätte man schon noch anders mutmaßen können. Die Bildungssysteme sind sehr unterschiedlich in beiden Ländern, aber die Kernbefunde waren wirklich erstaunlich ähnlich in beiden Städten.
Okay. Jetzt ist es ja so, das kann man ja eigentlich nicht wollen. Ne? Man kann ja nicht wollen, dass Kinder aus privilegierteren Haushalten sich per se mehr anstrengen, einfach nur, weil sie es so erlernt haben, weil sie es so mitbekommen und so. Man möchte ja Bildungsgerechtigkeit. Also wie motiviert man die Schülerinnen und Schüler, die sich bisher nicht so sehr anstrengen, sich mehr anzustrengen?
Ja, Das ist ein wichtiger Punkt. Also zum einen wollte ich vielleicht vorherschicken, dass der Unterschied jetzt auch nicht riesengroß ist und vielleicht auch kleiner, als es eben vorherige Studien und auch landläufige Diskurse, die die Armut häufig mit Faulheit assoziieren, nahegelegt hätten. Und der andere Kernbefund ist eben, dass der Unterschied in der Anstrengungsbereitschaft fast auf null zusammenschrumpft, sobald konkrete Anreize ins Spiel kommen und die Kinder eben dann genau wissen, wofür sie sich anstrengen. Ich erkläre es kurz ein bisschen näher, und zwar hatten wir also eine erste Runde, in denen haben die Kinder einfach die Aufgaben machen sollen und wir haben ihnen gesagt, macht das so gut, wie ihr könnt. Und im zweiten Schritt kamen dann eben Punkte ins Spiel. Wir haben gesagt, okay, jetzt für jede richtige Antwort könnt ihr jetzt Punkte sammeln und am Ende des Tages könnt ihr diese in Spielzeuge umtauschen. Und dann geht ein großes Raunen durch den Klassenraum und alle sind sehr aufgeregt und die Anstrengung geht im Schnitt sehr stark nach oben, aber eben vor allem für die Kinder aus Nicht-Akademiker-Familien. Und im zweiten Schritt haben wir dann nochmal zusätzlich auch Statusanreize gesetzt, wie wir das in der Soziologie nennen. Also wir haben denen dann gesagt, okay, wir machen jetzt eine Art Turnier und die 3 Kinder, die sich in dieser Gruppe hier am meisten anstrengen, bekommen zusätzlich zu ihren Punkten auch eine Urkunde und einen Applaus in der Siegerehrung.
Okay.
Und ein ähnliches Muster hat sich da gezeigt. Dann geht eben nochmal die durchschnittliche Anstrengung stark hinauf und tut es dabei eben insbesondere für die eigentlich benachteiligten Kindern und somit schließt sich die soziale Schere etwas weiter.
Okay,
so kann man also eben sagen, letztlich über die Anreize lässt sich etwas größere Bildungsgleichheit herstellen.
Also eine materielle Belohnung auf der einen Seite, auf der anderen Seite eine Statusbelohnung.
Ja.
Ist denn nicht eine gute Note, also angenommen eine 1, ne, die ja auch allgemein anerkannt wird, wow, der hat eine 1 oder die, ist das nicht auch schon eine Belohnung?
Total. Natürlich heißen diese Noten auch eine Anerkennung durch Autoritätspersonen, also einmal die Lehrkräfte und zum anderen dann natürlich die Eltern, die das meistens auch gerne sehen, wenn ihre Kinder gute Noten nach Hause kriegen. Es wird den Kindern ja auch häufig gesagt, dass man gute Noten benötigt, damit etwas wird aus einem im Leben. Andererseits sind diese Art von Belohnung natürlich etwas abstrakt und also was man jetzt davon direkt hat, liegt halt irgendwie dann schon weit in der Zukunft.
Bei der Note, ja.
Ja, nicht wahr? Also wenn es jetzt darum geht, okay, dann später werde ich dann irgendwie, kriege ich einen besseren Job und kann dann mehr verdienen und mir ein größeres Auto kaufen. Diese Art von Logik ist jetzt gerade unter Fünfklässlerinnen, wo wir jetzt unsere Untersuchungen durchgeführt haben, natürlich schon noch relativ weit in der Zukunft. Und uns Erwachsenen fällt es ja auch schon schwer, Belohnung aufzuschieben. Denken wir nur ans Sparen und die Altersvorsorge, die auch viele gerne auf die lange Bank schieben. Von daher, es kann es vielleicht nicht verwundern, dass auch Kinder durch kurzfristige Belohnungen noch besser motiviert werden können.
Okay, aber wäre das dann auch was man dann im größeren Rahmen so mitdenken kann? Also wenn man da überlegt, welche strukturellen Veränderungen Bildungschancen gerechter machen könnten, wir können ja jetzt nicht anfangen, in den Schulklassen da Spielzeug auszuloben, oder doch?
Nein, das stimmt. Also so wörtlich würde ich es auch nicht in Empfehlungen übersetzen wollen. Aber ich denke schon, dass man systematisch darüber nachdenken könnte, wie man individuelle Fortschritte mit unmittelbaren Belohnungen verknüpfen könnte. Gamification ist da so ein Stichwort, wo also Lerninhalte attraktiv, häufig eben digital aufbereitet werden und man eben mit Punkten, mit Rankings, mit Insignien arbeiten könnte für bestimmte Benchmarks, dann eben symbolische Anerkennung stiftet. Und ich denke, also der Mensch hat einen natürlichen Spieltrieb und den könnte das Bildungssystem noch etwas besser nutzen als bisher. Ich würde auch gerne, wenn man dann an die weiterführenden Schulen denkt, gerne durch ein Pilotprojekt erforschen, inwieweit wir gerade bei leistungsschwachen Schülerinnen gezielt materielle und Statusanreize einsetzen können, um die Schulabbrecherquote senken zu können. Da gibt es zum Teil ja etwas vage, ethisch begründete Berührungsängste mit solchen Ansätzen. Und ich würde da etwas für Pragmatismus plädieren und sagen, wenn wir hier durch gut gesetzte Anreize Jugendlichen mit Förderbedarf, insbesondere am unteren Ende der Kompetenzskala, dazu verhelfen können, ein gewisses Mindestniveau zu erreichen und eben auch einen Schulabschluss dann zu erlangen, ist das langfristig auch aus Haushaltssicht eine geldwerte Investition und für die Bildungsgerechtigkeit sowieso.
Wie die soziale Herkunft prägt, wie sehr Kinder sich anstrengen. Dazu forscht Professor Dr. Jonas Radl, Soziologe am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und an der Uni Carlos Tercero zu Madrid. Herzlichen Dank für das Mitteilen Ihrer Studienergebnisse, Herr Radl. Bis
Vielen
dann.
Vielen Dank an Sie, Mutter
Gatias. Im Weltraum fliegt jede Menge Schrott durch die Gegend. Triebwerkteile von Weltraumraketen, abstürzende Satelliten und so weiter. Und dieser Schrott segelt dann Richtung Erde, verglüht dann beim Eintritt in die Erdatmosphäre. Es ist also quasi ein Müllproblem, was sich von selbst löst. Wie praktisch hat man bisher gedacht und hat bisher auch niemanden gestört. Aber jetzt ist bei einer Messung im Rahmen einer Studie herausgekommen, Februar 2025 war das, da war die Menge an Lithiumatomen 10-mal höher als normal, als eine Falcon 9 Raketenstufe in die Erdatmosphäre wieder eingetreten ist. Also 10-mal höher die Lithium-Atomkonzentration. Das heißt, irgendwas passiert da schon, wenn Weltraumschrott verglüht. Und die Frage ist ja, ist das schlimm und was machen wir jetzt damit? Wir sprechen darüber mit Dr. Gerd Baumgarten vom Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik an der Uni Rostock. Denn er hat diese Lithiumbelastung als erstes entdeckt und damit den direkten Nachweis geliefert, dass Weltraumschrott messbare Spuren von Metallen in der oberen Atmosphäre hinterlässt. Herr Baumgarten, guten Morgen. Guten Tag.
Ja, einen schönen guten Morgen. Freut mich, dass ich bei Ihnen sein darf.
Habe ich das soweit schon mal richtig zusammengefasst?
Ja, alles richtig. Aber wir arbeiten in einem Team zusammen. Also das habe ich nicht alleine gemacht, sondern das mache ich natürlich mit unseren ganzen Kollegen. Es ist viel Arbeit, deswegen, das kann ich gar nicht alleine.
Okay, dann bedanken wir uns beim Team jetzt schon mal vorweg. Einmal erklärt, was genau passiert da, wenn Satelliten, Raketenteile wieder runtertrudeln und in die Atmosphäre eintreten und da verglühen? Wie muss man sich das vorstellen?
Na, die Raketen beschleunigen ja die Objekte vom Boden auf 7 Kilometer pro Sekunde, damit die im Orbit bleiben können. Und wenn das Teil dann wieder auf die Erde zurückfällt, kommt es halt mit 7 Kilometern pro Sekunde zurück. Das ist Hyperschall mal 5 ungefähr. Also super schnell und dann verdampft mehr oder weniger alles. Das hinterlässt so einen schönen, wenn man das im Dunkeln sieht, hinterlässt das so einen schönen Schweif. Sieht aus wie eine Sternschnuppe, nur ein bisschen langsamer, weil die Sternschnuppen sind noch schneller.
Mhm. Und hat man bisher tatsächlich gedacht, ich habe das jetzt so flapsig gesagt, weil ich das auch so gelesen hatte, dass man bisher sich da nicht groß drum gekümmert hat und dachte, das ist schon so in Ordnung, die Atmosphäre kann das aufnehmen? War das wirklich so?
Das kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung bestätigen. Noch vor 5 Jahren hätte ich gesagt, das ist, kann man sich angucken, ist vielleicht ein Phänomen, was Wissenschaftler interessiert. Aber da wusste ich noch nicht, wie die Entwicklungen der Weltraumindustrie sind.
Mhm. Also Sie haben ja jetzt festgestellt vor einem Jahr, diese zehnfache Lithiumbelastung, die es gab, als die Falcon 9 Raketenstufe in die Atmosphäre zurückkam. Können Sie das dem Laien erklären, was Sie da gedacht haben? Also zehnfache Lithiumbelastung, ist das viel? Ist das dramatisch? Ist das am Ende auch egal?
Das ist aus meiner Sicht schon dramatisch. Wenn man guckt, was so die Sternschnuppen in die obere Atmosphäre bringen, dann hat man ungefähr 80 Gramm pro Tag, die da eingetragen werden von den Sternschnuppen. Und eine Falcon, also eine Raketenstufe, hat da 30 Kilogramm auf einmal reingebracht. Mhm. Und das ist dann sehr lokal, verteilt sich dann aber über den ganzen Globus. Die obere Atmosphäre da ist, dieser Übergang zum Weltraum ist halt sehr komplex.
Mhm. Also ich stelle mir das auch so vor, dass da sehr viel Platz ist, um sozusagen das aufzunehmen, wenn alle diese Teile verdampfen, aber auch nicht endlos, oder? Also welche Folgen kann das haben, wenn die Lithiumbelastung jetzt doch deutlich höher ist, wie Sie festgestellt haben, als man überhaupt wahrgenommen hatte?
Ja, da kann ich kurz erklären, die obere Atmosphäre ist zwar viel Platz, aber da ist sehr wenig Material. Dieses sehr wenige Material schützt uns aber vor der Sonne. Die Sonne, das kennt man ja von der Ozonschicht, und manchmal soll man ja ordentlich Sonnencreme drauf tun, damit man eben keinen Sonnenbrand kriegt. Und dieser Schutz passiert in dem oberen Teil der Atmosphäre. Mhm. Der ist so dünn, das kann man sich so vorstellen, wenn ich eine Tonne von Satelliten in 75 Kilometer Höhe verglühe, da ist das so, als wenn ich 100.000 Tonnen am Erdboden Emissionen freisetze. Dieser dünne Teil schützt uns vor der Sonne.
Mhm. Okay. Und das heißt, wenn da jetzt noch mehr verdampftes Zeug dazu kommt, dann können wir den Klimawandel aufhalten?
Das wäre die optimistischste. Ich bin ein Optimist. Also natürlich wäre es schön, wenn wir den Klimawandel aufhalten, aber realistisch hat die Atmosphäre bis jetzt immer zickiger reagiert, als wir das erwartet haben. Also Ozonloch war schlimmer als gedacht, Klimawandel ist schlimmer als gedacht. Deswegen hätte ich jetzt so aus dem Bauch heraus, würde ich sagen, es wird wahrscheinlich nicht den Klimawandel kompensieren, sondern was Schlimmeres, was wir nicht mögen.
Okay, aber was ist das denn? Also was wäre jetzt so ein Szenario, was Ihnen Sorgen machen würde?
Na, die Atmosphäre, das ist so ein chemisches Gleichgewicht, wo halt bestimmte Komponenten miteinander reagieren und dann bildet sich Ozon, was uns schützt. Und wenn jetzt in diesen Kreislauf eingegriffen wird, das kann mit kleinen Mengen relativ effizient passieren. Das sind so katalytische Zyklen, nennt man das. Und dann könnten wir uns das Ozon kaputt machen. Das wäre das nächstliegende. Aber wie gesagt, wir können, wenn wir Glück haben, kompensieren wir den Treibhauswandel.
Okay. Also was mich daran so ein bisschen alarmiert, ist, dass ja diese Menge an Weltraumschrott nimmt ja in einer, sag ich mal, wachstumsorientierten Welt eher zu als ab und ist jetzt schon riesig und wird ja immer noch mehr, oder?
Genau, das ist eben das, wo ich dachte, vor 5 Jahren hätte ich auch gedacht, das ist kein Problem. Heute würde ich sagen, okay, bei der Wachstumsrate haben wir in ein paar Jahren ein Problem und wir müssen das Problem erst noch verstehen. Wir können ja so ein Problem auch lösen. Das ist ja, früher gab es ja auch Smog in den Städten, der nicht gut war. Dann hat man Lösungen technische gefunden. Und dazu muss man aber verstehen, wie das alles funktioniert. Und da sind wir auch gefordert als Forscher noch.
Und was wäre sozusagen die Idee einer Lösung, um so eine Belastung zu verhindern?
Na, wie der Mensch das so normalerweise macht, man bringt dann den Müll woanders hin. Im Idealfall auf eine Müllkippe. Also man lässt den Satelliten gar nicht verglühen, sondern landet ihn da, wo Müll ist. Oder man recycelt das Material. Das hat man ja mit viel Aufwand in den Orbit gebracht. Wenn man das im Orbit recyceln könnte, das wäre der Knaller. Oder wir bauen es so, dass die Komponenten, die da drin sind, für die Atmosphäre nicht schädlich sind. Ist ja so, dass nicht alles ist schädlich für die Atmosphäre, sondern nur bestimmte Komponenten.
Okay, immer mehr Weltraumschrott, der zur Erde zurücktaumelt und da verglüht, belastet die Atmosphäre. Und Dr. Gerd Baumgarten vom Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik an der Uni Rostock hat uns da ein Bild gezeichnet, was seine jüngsten Studien entdeckt haben. Herzlichen Dank dafür, Herr Baumgarten, und einen schönen Gruß nach Rostock.
Dankeschön, schönen Tag noch.
Tschüss. Ja. Tschüss. Wie treffen Lebewesen eigentlich Entscheidungen? Warum? Auf welchen Grundlagen? Also vom Menschen bis zum Insekt. Wonach entscheiden wir, ob wir diesen Apfel kaufen, den anderen? Ob wir darum gehen oder darum, ja oder nein sagen? Es gibt bisher viele Studien, die nahelegen, dass es am besten ist, wenn man möglichst viele Informationen hat, bevor man eine Entscheidung trifft. Es gibt aber jetzt von der Uni Konstanz eine Studie an Hummeln, die zeigt, Hummeln sammeln wenige, aber ganz entscheidende Informationen und sind deswegen offenbar ziemlich effiziente Entscheider. Können wir Menschen was davon lernen, wie die Hummel das macht? Darüber spreche ich mit der Mitautorin der Studie, Dr. Anna Stöckel, Juniorprofessorin für Neurobiologie und Verhalten an der Universität Konstanz. Hallo, Frau Stöckel, ich grüße.
Hallo, Grüße zurück.
Wenn ich Ihre Ergebnisse richtig verstanden habe, dann konzentrieren sich Hummeln zunächst mal auf eine Information. Also zum Beispiel im Fall der Hummel jetzt die Farbe der Blüte. Also die Farbe, nicht die Form, nicht die Größe. Und erst wenn es sehr viele Blüten mit einer derselben oder einer ähnlichen Farbe gibt, dann achten Hummeln auf was anderes, auf die Form zum Beispiel. Ist das so richtig?
Das könnte man so zusammenfassen, genau. Hummeln nutzen quasi, wenn es ein ganz, ganz einfaches, klar zu unterscheidendes Merkmal gibt, nur dieses Merkmal. Und erst wenn das ein bisschen komplizierter für sie wird, eine Entscheidung zu treffen, dann verlassen sie sich auch auf mehrere Merkmale.
Mhm. Können Sie uns da ein bisschen mitnehmen in Ihre Studie und uns ein bisschen genauer erklären, was Sie da gemacht haben mit den Hummeln?
Ja, sehr gerne. Sie hatten ja auch schon zum Eingang kurz die große Frage erwähnt, nämlich wenn wir Entscheidungen treffen müssen oder auch wenn die Hummeln Entscheidungen treffen müssen und mehrere Informationsquellen verfügbar sind, zum Beispiel die Farbe oder die Form oder das Muster einer Blüte, wie werden diese Informationen zusammengeführt und worauf verlassen sich die Tiere? Und genau das haben wir untersucht und haben deshalb im Labor künstliche Blüten gebastelt, die Form und Farbe oder auch Muster und Farbe kombinieren und haben unsere Hummeln jeweils diese Kombinationen lernen lassen, indem wir zum Beispiel eine Blüte mit Zucker belohnt haben, zum Beispiel eine gelbe, runde Blüte und dann eine blaue, sternförmige Blüte, also andere Farbe, andere Form, nicht belohnt haben. Und das können Hummeln problemlos lernen. Und jetzt wollten wir aber wissen, welche Merkmale lernen sie denn und haben sie deshalb vor einen Entscheidungskonflikt gestellt, wenn unsere Blüten jetzt die Merkmale vertauscht haben, also gelb jetzt sternförmig ist und blau rund, nehmen sie dann die Farbe oder die Form? Mhm. Oder haben sie beides gelernt? Und was wir gefunden haben, und das ist eigentlich sozusagen der Kern der Studie, ist, dass wenn die Farben sehr unterschiedlich sind, gelb und blau zum Beispiel, leicht zu unterscheiden, dann orientieren sich die Hummeln nur an der Farbe. Und wenn die Farben aber ähnlich sind, gelb und orange zum Beispiel, dann lernen sie auch das zweite Merkmal, also Form und Muster.
Das ist doch also interessant, dass die Hummeln da sozusagen ihre Strategie anpassen können. Ne? Also je nachdem, genau. Am Ende verwerten sie aber nur so viele Informationen wie wirklich nötig, nicht wie möglich.
Genau, das ist richtig. Also man könnte fast sagen, sie sind vielleicht ein bisschen faul, aber tatsächlich sind sie einfach effizient. Sie verlassen sich auf die Informationen, die ihnen quasi genau zur Lösung ihres Falls, also in dem Fall zur Entscheidung, welches ist die Blüte mit dem Zucker, weiterhelfen. Aber sie lernen nicht mehr als das, was eigentlich nötig ist.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, das ausgerechnet an Hummeln zu testen? Also ich meine, Insekten gibt es ja derer viele.
Das stimmt, aber Hummeln und man kann vielleicht sagen, viele der sozialen Insekten, Honigbienen wären auch ein Beispiel, sind ganz tolle Entscheider und auch tolle Entscheider für die Forschung. Denn die müssen ja jedes Mal, wenn sie eine Blüte anfliegen, sich fragen, soll ich hier landen oder lieber weiterfliegen zur nächsten Blüte? Und sie tun das eben auch aufgrund von Sinnesinformationen, die wir recht einfach bestimmen können, wie eben Farbe, Form, Muster, aber auch dem Duft. Und das Gute ist, bei den Hummeln, vor allem den Sammlerinnen, die sammeln ja nicht nur Futter für sich selbst, sondern für die Kolonie. Das heißt, die sind sehr, sehr oft unterwegs, um Blüten anzufliegen. Eine Sammlerin kann hunderte Blüten am Tag anfliegen. Das heißt, sie trifft ganz, ganz viele Entscheidungen und sie machen das sogar im Labor. Das heißt, wir können dann auch eben ganz, ganz viele Entscheidungen messen. Und deshalb sind Hummeln so gute Modellinsekten, um Entscheidungsfindung zu untersuchen.
Mhm. Also das freut mich wahnsinnig für die Hummel, dass sie da so effizient ist und sich eine gewisse Faulheit leisten kann und trotzdem da also ganz toll performt. Aber ich frage mich natürlich trotzdem, können wir da jetzt irgendwas von uns für ableiten oder bleibt das im Tierreich?
Also wir können im Grunde zwei Dinge für uns ableiten und eins ist vielleicht ein bisschen erstmal um die Ecke für uns und da geht es mehr in Technik und mehr in die Robotik rein. Für die sind nämlich Insekten ein ganz, ganz interessantes Forschungsobjekt oder zumindest unsere Ergebnisse aus den Insekten sind sehr interessant, denn man muss sagen, in der Robotik kann man nur davon träumen, dass man also ein autonomes Fluggerät hat, was die Hummel ja ist, mit der Verarbeitungskapazität eines Hummelgehirns, das ist kleiner als ein Reiskorn und trotzdem so komplexe Leistungen zeigt, nämlich Flug zu steuern, Blüten anzufliegen, Reize zu verarbeiten und Entscheidungen zu treffen. Und eine ganz zentrale Sache, die wir eben von den Insekten lernen können, ist, wie entwickelt man solche effizienten Verarbeitungsstrategien mit der begrenzten Rechenkapazität. Und unsere Studie ist ein kleiner Baustein, der hier eben ein Beispiel zeigt, nämlich mit einem kleinen Gehirn kann es sehr effizient sein, bei Entscheidungen nur dann zusätzliche Merkmale zu lernen, wenn es wirklich nötig ist. Und so können Hummeln Zeit und Verarbeitungskapazität sparen und sind trotzdem erfolgreich.
Okay.
Also das wäre sozusagen eine Anwendung, die mehr in die Robotik geht, die dann indirekt auch für uns interessant sein kann.
Und es ist auch so ein bisschen tröstlich, weil man sagen kann, okay, wir Menschen, uns steht das große Gehirn auch manchmal im Weg. Also es ist nicht nur so, wir sind blöd trotz des großen Gehirns, sondern auch wegen des großen Gehirns.
Ja, wobei man sagen kann, also wir Menschen nutzen mit Sicherheit auch ähnliche Strategien. Ich würde sagen, grundsätzlich für alle Tiere, wenn sie Entscheidungen treffen, ist immer die Abwägung zwischen Informationsgehalt, den man verarbeiten muss, und dem Kostenfaktor Zeit. Ich glaube, ein ganz gutes Beispiel bei uns Menschen, das dem der in unseren Hummelstudien sehr nahe kommt, ist, wenn wir zum Beispiel die Banking-App auf unserem Handy suchen. Und wenn ich nur eine blaue App auf meinem ganzen Bildschirm habe, dann achte ich wahrscheinlich auch nur auf die Farbe. Aber wenn ich 5 blaue Apps habe, dann muss ich vielleicht doch das Muster des App-Symbols lernen. Und sozusagen, wenn man rauszoomt für die gesamte Neurobiologie und vielleicht auch Psychologie, wie stark Tiere und auch Menschen sozusagen Genauigkeit und Informationsgehalt gegenüber der Zeitersparnis priorisieren, das hängt mit Sicherheit von der Tierart ab, aber auch von der konkreten Aufgabe, nämlich geht es um Leben oder Tod oder geht es darum, ob ich im Zweifelsfall noch mal klicken muss.
Menschen und auch die Robotik nicht zuletzt können was lernen von den Hummeln, denn Hummeln sind sehr effiziente Entscheider. Vielen Dank für all die Infos, Dr. Anna Stöckel, und einen schönen Sonnabend noch.
Sehr gerne, ebenso.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Bei Anstrengung stöhnen Spechte wie Tennisspieler. Spechte hämmern mit ihrem Schnabel Löcher in Bäume. Dafür nutzen sie verschiedene Muskeln. Und bei jedem Schlag atmen Spechte aktiv aus, um scheinbar mehr Kraft in den Aufprall zu legen. Ganz ähnlich wie Tennisspieler, die den Ball mit einem hörbaren Stöhnen über das Netz befördern. Anders als beim Tennis wird das laute Ausatmen vom Specht durch das charakteristische Klopfgeräusch übertönt.